Also die Migräne ist ja eigentlich dadurch gekennzeichnet, dass man diese typischen Schmerzattacken hat, einen einseitig pochenden, starken Schmerz, der durch körperliche Aktivität schlimmer wird, typischerweise 1 bis 3 Tage anhält und von Begleiterscheinungen wie Übelkeit, Erbrechen, Licht- und Lärmüberempfindlichkeit begleitet wird. Wenn nur diese Kopfschmerzen auftreten, dann spricht man von einer Migräne ohne Aura.
Schmerzmedizin konkret. Der Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin mit Dr. Silvia Maurer, Fachärztin für Anästhesiologie, spezielle Schmerztherapie, Palliativmedizin, Psychotherapie und chinesische Arzneimitteltherapie. Klar, praxisnah, evidenzbasiert.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. Ein pochender Schmerz, Lichtempfindlichkeit und Übelkeit. Migräne ist ja schon im Alltag eine Herausforderung, doch mit Kugelbauch und Neugeborenem eine ganz spezielle Geschichte. Schwangerschaft und Stillzeit sind eine aufregende Zeit, aber viele Frauen mit Migräne sorgen sich. Was tun, wenn die Migräne plagt und du plötzlich nicht mehr nur für dich selbst verantwortlich bist? Wenn Pfefferminzöl nicht ausreicht, die Attacke zu durchbrechen, darf ich dann Schmerzmittel nehmen? Und wenn ja, welche? Gibt es auch natürliche Wege aus diesem Schmerzgewitter? Darüber reden wir heute im Podcast Migräne und Mutterglück. Und auch, warum die Diagnose Migräne kein Hindernis für eine glückliche Schwangerschaft und Stillzeit sein muss. Welche Möglichkeiten der Therapie es in dieser Zeit gibt und was Betroffene auch selbst tun können, um einer Migräneattacke vorzubeugen, damit das Wesentliche bleibt, die Vorfreude auf dein Kind. Um uns diese wichtigen Informationen geben zu können, habe ich eine ausgewiesene Kopfschmerzexpertin eingeladen, nämlich Frau Dr. Katja Heinze-Kuhn aus Kiel. Sie ist Neurologin, sie ist Schmerztherapeutin und arbeitet als Oberärztin in der neurologischen verhaltensmedizinischen Schmerzklinik in Kiel und sie ist Master of Migraine and Headache Medicine. Liebe Katja, ich freue mich, dass du uns die Fragen heute beantwortest.
Ja, erstmal hallo und vielen Dank für die Einladung zu diesem Gespräch. Ich freue mich sehr darauf.
Ja, allgemein heißt es ja, die Schwangerschaft ist eine der besten vorbeugenden Maßnahmen gegen Migräne. Das mag ja für einige gelten, aber doch längst nicht für jede Frau. Was also ist dran an dieser Aussage? Wie viele Frauen leiden auch in der Schwangerschaft an Migräne?
Also man kann sagen, dass diese Aussage grob stimmt. Also dass es vielen Frauen in der Schwangerschaft besser geht, dass sie also von der Schwangerschaft profitieren. Und retrospektiv würden viele Migränepatientinnen sagen, dass eigentlich die Schwangerschaft eine der besten Phasen in ihrem Leben war, wo sie wenig Migräne hatten und teilweise gar keine Migräne hatten. Das macht natürlich Sinn, das einfach mal so in Zahlen zu packen. Also man kann eigentlich sagen, dass ungefähr 80% der Migränepatientinnen in der Schwangerschaft weniger und seltener Migräne haben. Wobei man hier dann auch nochmal so ein bisschen differenzieren muss. Also es sind in der Regel die Frauen, die eine Migräne ohne Aura haben, die von der Schwangerschaft profitieren. Und es bleiben ja ungefähr 20% der Frauen, wo die Migräne unverändert stark bleibt oder vielleicht sogar schlechter wird. Und das sind eben gerade Frauen, die unter einer Migräne mit Aura leiden.
Da hast du jetzt noch zwei ganz wichtige Sachen gesagt. Vielleicht sollten wir das nochmal kurz erwähnen. Was ist denn eine Migräne mit und was eine Migräne ohne Aura?
Genau, also die Migräne ist ja eigentlich dadurch gekennzeichnet, dass man diese typischen Schmerzattacken hat, also einen einseitig pochenden, starken Schmerz, der durch körperliche Aktivität schlimmer wird, typischerweise 1 bis 3 Tage anhält und von Begleiterscheinungen wie Übelkeit, Erbrechen, Licht- und Lärmüberempfindlichkeit begleitet wird. Wenn nur diese Kopfschmerzen auftreten, dann spricht man von einer Migräne ohne Aura. Und ungefähr jeder 7. Migränepatient kennt eben Vorboten einer Migräneattacke, meistens in Form von Sehstörungen. Das können aber auch Gefühlsstörungen oder Sprachstörungen sein, die so eine typische Dauer von 5 bis 60 Minuten haben können, den Kopfschmerzen vorausgehen und nach Abklingen dieser neurologischen Symptome kommt es dann zum Auftreten dieser typischen Migräne-Kopfschmerzen.
Und verändern sich die Attacken jetzt während einer Schwangerschaft, wenn denn jetzt Attacken bleiben?
Also erstmal, die meisten profitieren ja und sagen, die Migräne wird seltener, die Attacken sind kürzer und leichter. Und bei denen die Migräne eben weiter bestehen bleibt, hören wir eigentlich drei Dinge. Also das eine ist, dass die Patientinnen berichten, dass die Attacken in der Schwangerschaft häufig außergewöhnlich lang sind, also häufig länger als 3 oder 4 Tage anhalten, also als sogenannter Status Migrinosis verlaufen. Dann gibt es viele Frauen, die gerade in der Schwangerschaft als Begleiterscheinung der Kopfschmerzen ausgeprägte Übelkeit und Erbrechen haben. Und das sind so nach meiner klinischen Erfahrung eben gerade die Frauen, die sowieso schon auch mit Schwangerschaftsübelkeit heftig zu kämpfen haben. Und dann muss man sagen, dass wenn Migränepatientinnen unter Auren leiden, dass die in der Schwangerschaft häufiger auftreten und häufiger auch komplexer ablaufen. Und wir machen ja manchmal auch die Beobachtung, dass Frauen auch erstmalig in der Schwangerschaft ihre erste Migräneattacke erleben und dann sind das häufig Migräneattacken mit Aura.
Du sagtest, die Auren sind häufiger und komplexer. Kannst du das vielleicht nochmal näher erläutern?
Also man kann ja bei der Aura verschiedene Symptome haben. Das häufigste sind ja Sehstörungen, also visuelle Auren. Man kann genauso aber Gefühlsstörungen haben. Das ist häufig so ein Ameisenlaufen, einseitig im Bereich eines Armes oder des Gesichts. Ist häufig gefolgt von einer Gefühlsstörung dann auch. Es kann einfach sein, dass sozusagen eben nur die Sehstörung auftritt und nur eine Gefühlsstörung. Komplexer wird es eben, wenn beides in Folge auftritt oder wenn diese Auren eben besonders lange anhalten. Also wenn sie eben nicht nur eine halbe Stunde oder Stunde anhalten, sondern über Stunden da sind und sich teilweise auch mit der Kopfschmerzphase dann überlappen.
Und jetzt ist ja auch die Schwangerschaft unterteilt in 3 Abschnitte. Mhm. Und die sind ja auch sehr unterschiedlich in ihrem Verlauf. Und jetzt ist gerade so erster und zweiter Trimenon, denke ich, können wir zusammennehmen, was jetzt Migräne anlangt. Und was muss man da jetzt besonders beachten?
Also vielleicht kann man einmal noch mal auf die Frage zurückkommen, wie verändert sich eigentlich die Migräne in der Schwangerschaft? Und wenn wir jetzt sagen, 80% der Frauen profitieren, sie haben in der Schwangerschaft weniger Migräne, dann muss man ja sagen, dass eigentlich dieser Effekt nicht von Anfang an da ist, sondern häufig erst so ab dem zweiten Drittel spürbar wird. Das heißt, gerade das erste Drittel kann eben eine Phase sein, wo die Migräne noch unverändert häufig auftritt und dass sich diese Besserung, die viele Frauen erleben, eigentlich dann erst so ab dem zweiten Drittel dann deutlich abbildet. Und man muss dann sagen, ist das erste, gerade die Anfangsphase natürlich immer sehr kritisch, auch was die Einnahme von Medikamenten betrifft, weil natürlich die Organogenese ja da noch stattfindet. Das heißt, die ist ja erst ungefähr so in der 10. Schwangerschaftswoche abgeschlossen, wenn man jetzt darüber nachdenkt, Medikamente einzusetzen. Die meisten Frauen würden ja wahrscheinlich sogar bei der Migräneattacke erstmal bewusst auf Medikamente verzichten wollen. Und das heißt also eher allgemeine Maßnahmen einleiten, wie körperliche Schonung, Bettruhe, Reizabschirmung, Rückzug in eine dunkle, geräuscharme Umgebung, vielleicht ein Coolpack auf die Stirn und damit das Ganze umsetzbar ist, sich vielleicht auch krank melden. Und wenn das eben nicht ausreicht, dann würde man eben schon auch Medikamente einsetzen dürfen. Und in der Attackenbehandlung bei den Schmerzmitteln, Mittel der Wahl ist inzwischen das Ibuprofen. Das kann man also im ersten und zweiten Schwangerschaftsdrittel einnehmen. Und wenn das nicht funktioniert, also wenn ausgeprägt starke Migräneattacken vorliegen, ist es inzwischen auch möglich, tatsächlich ein Triptan, also ein spezielles Migränetherapeutikum einzusetzen. Und bei den Triptanen ist es so, wir haben ja 7 verschiedene Substanzen und es gibt eben ein Triptan, das ist das Sumatriptan, bei dem es inzwischen auch ein relativ großes Schwangerschaftsregister gibt. Also es gibt da relativ gute Sicherheitsdaten, dass diese Substanz auch in der Schwangerschaft eingesetzt werden dürfen. Man geht davon aus, dass auch die anderen Triptane eingenommen werden können in der Schwangerschaft. Da ist aber die Evidenz etwas geringer. Also wir haben da weniger Sicherheitsdaten, sodass man sicherlich immer nach Möglichkeit das Sumatriptan einsetzen würde.
Ja, das glaube ich vielleicht auch noch erwähnenswert für die, die sich da auch nochmal immer absichern wollen, was es Neues gibt. Da gibt es ja auch eine Webseite, das Embryotox. Heißt das, da kann man immer gucken, auch welche Medikamente vielleicht jetzt nochmal neu getestet werden, gerade weil du sagst, wir haben so viele Triptane und da gibt es dann vielleicht in nächster Zeit auch nochmal was Neues.
Genau, also das Embryotox, die erwähnte Seite, ist ja das Pharmakovigilanzzentrum der Charité und da muss man sagen, wenn man da regelmäßig mal reinguckt, dann sieht man wirklich, dass da regelmäßig abgedatet wird. Also das ist eine gute Möglichkeit, also sowohl für Ärzte, aber auch für Nichtmediziner, diese Seite aufzurufen und man kann dann eben die entsprechenden Substanzen eingeben und bekommt dann tatsächlich aufgeschlüsselt für die verschiedenen Schwangerschaftsphasen und auch die Stillzeit die wichtigen Informationen. Eine andere Möglichkeit natürlich im ärztlichen Bereich wäre, sich auch nochmal auf die Leitlinien zu beziehen. Da gibt es ja die Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Neurologie, die ja auch regelmäßig sozusagen aktualisiert werden. Und da gibt es eben tatsächlich auch natürlich ein ganzes Kapitel zum Thema Schwangerschaft und auch Stillzeit. Also auch da gibt es die Möglichkeiten, sich aktuelle Informationen zu holen.
Ja, sind doch erstmal ganz super wichtige Informationen. Aber jetzt sind wir noch im letzten Drittel. Was ist, wenn jetzt also man nicht zu diesen 80% gehört, bei denen in der Schwangerschaft die Migräne sozusagen mehr oder weniger verschwindet, sondern die bleibt und jetzt kommt das letzte Drittel von der 28. Woche bis zur Geburt. Ja. Was ändert sich jetzt?
Genau, das ist die Phase, wo man Medikamente, die aus der Klasse der nichtsteroidalen Antirheumatika, also der antientzündlichen Schmerzmittel kommen, das wäre zum Beispiel das Ibuprofen, nach Möglichkeit verzichten sollte, weil da das Risiko besteht, dass der sogenannte Ductus Botali vorzeitig verschlossen wird. Das ist ja dieser Kurzschlussweg, der eben so lange noch offen ist, bis eben das Kind geboren wird und der Lungenkreislauf dann zum Tragen kommt. Und das wäre eben problematisch, wenn es da zum vorzeitigen Verschluss kommt. Deswegen im letzten Drittel eben kein Ibuprofen, Aspirin oder andere Schmerzmittel aus dieser Klasse.
Und was würde man dann geben können?
Also tatsächlich, wenn wirklich schwere Attacken vorliegen, würde man dann doch tatsächlich eher zu den Triptanen, also zum Sumatriptan raten. Also Triptane können in allen drei Dritteln gegeben werden, wenn es notwendig ist.
Ist doch schon mal schön, dass man etwas hat, was man auf jeden Fall nehmen kann. So eine Migräneattacke, die kann ja schon ziemlich übel verlaufen. Und da sind wir jetzt beim nächsten Thema. Du hattest ja gesagt, wenn die Migräne bleibt, dann ist sie oft auch so, dass sie mit mehr Übelkeit einhergeht. Und jetzt plagt ja viele Patientinnen auch schon eine Schwangerschaftsübelkeit. Was kann man denn da machen? Also vor allen Dingen auch, wenn jetzt die Übelkeit bis zum Ende der Schwangerschaft besteht, durch die Migräne.
Also es macht ja immer Sinn, sich dann einmal an den Leitlinien zu orientieren. Und da wird als Mittel der Wahl tatsächlich das rezeptpflichtige Metoclopramid, also das MCP, über alle drei Phasen der Schwangerschaften empfohlen. Im frei verkäuflichen, rezeptfreien Bereich gibt es ja das Dimenhydrinat. Das ist ja ein Medikament, was üblicherweise auch bei Reiseübelkeit gegeben wird und sowohl bei der migränebedingten Übelkeit als auch bei der Schwangerschaftsübelkeit gut funktioniert. Das taucht jetzt in den Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Neurologie deswegen nicht aus, weil es tatsächlich gar keine Studien zum Einsatz vom Dimenhydrinat in der Schwangerschaft gibt. Aber die klinische Erfahrung zeigt, dass es gut funktioniert. Aber auch da muss man jetzt nochmal gucken, in welcher Phase der Schwangerschaft man sich befindet. Und man würde gerade zum Ende der Schwangerschaft auch wieder vorsichtig mit dem Dimenhydrinat sein, weil es doch auch eine Wehentätigkeit auslösen kann. Das heißt, zum Ende der Schwangerschaft würde ich tatsächlich zurückhalten sein mit dieser Substanz.
Wir kennen das ja jetzt bei den Migräneattacken, dass wenn die so häufig vorkommen oder so extrem stark sind, dass wir auch eine Prophylaxe, also etwas tun zur Vorbeugung. Würde man das in der Schwangerschaft machen? Und wenn ja, wann wäre so eine Prophylaxe angezeigt und natürlich auch womit?
Also ja, nach Möglichkeit würde man natürlich auf eine Dauermedikation verzichten wollen, denn bei einer Prophylaxe bedeutet es ja, dass wir letztendlich eine tägliche Einnahme einer Medikation haben und das sollte wirklich nur den absoluten Ausnahmefällen vorbehalten sein. Und das wäre immer dann die Situation, wenn Frauen trotz fortschreitender Schwangerschaft häufige Attacken haben, wenn sie wirklich schwer verlaufende Attacken haben, die sie akut nicht gut in den Griff bekommen oder wenn Frauen tatsächlich ganz ausgeprägte viele Auren haben, denn anders als die Schmerzen, die wir gut behandeln können, gibt es eben keine Möglichkeit, eine Aura abzukürzen. Nicht? Und das könnte auch eine Indikation sein, eine Prophylaxe einzusetzen. Und wenn man jetzt überlegt, welche Substanzen überhaupt denkbar wären, dann wäre sicherlich am unproblematischsten der Einsatz von Magnesium hochdosiert. Da sind wir ja so in Dosierungen von 2x300 Milligramm. Das ist ja auch letztendlich eine Ergänzung, die viele schwangere Frauen auch bekommen, wenn sie unter Muskelkrämpfen leiden. Also das wäre so das Erste, woran man wirklich denken würde. Erlaubt werden auch Substanzen wie das Amitriptylin. Das ist ja ein Standardprophylaktikum, was wir in der Migränetherapie einsetzen. Und es wäre auch denkbar, wenn es unbedingt notwendig wäre, einen Beta-Blocker einzusetzen. Wichtig ist natürlich hier, dass da, glaube ich, eine ganz enge Kooperation zwischen dem verschreibenden Hausarzt oder Neurologen und auch den Frauenärzten und Ärztinnen dann irgendwie bestehen muss, dass man da enge Absprachen macht. Gerade bei den Beta-Rezeptoren-Blockern ist es ja so, dass sie die kleinen Arteriolen eng stellen. Da muss man also gucken, dass auch wirklich die Plazenta gut durchblutet ist, dass das Kind gut versorgt ist, dass es nicht zu Wachstumsverzögerungen kommt. Also es gibt Substanz, die man einsetzen kann, wo es auch Erfahrungen gibt. Aber das wäre wirklich immer nur die absolute Ausnahme und immer, sage ich mal, im interdisziplinären Dialog. Also da müssen die einzelnen Fachgruppen aus meiner Sicht auch eng zusammenarbeiten.
Jetzt gibt es ja normal bei der Migräne diese neuen Antikörper, die wir sehr gerne einsetzen für die Prophylaxe. Was kannst du uns denn dazu sagen? Wie sieht es denn da im Moment aus mit der Datenlage in der Schwangerschaft?
Also es gibt da tatsächlich zu wenig Sicherheitsdaten, um diese Substanzklasse für die Schwangerschaft empfehlen zu können. Es gibt natürlich sogenannte Schwangerschaftsregister, wo einzelne Fälle für alle vier zur Verfügung stehenden Antikörpern dokumentiert sind. Und da gab es bis jetzt auch kein Signal, dass es da ein erhöhtes Risiko für das Kind oder die Mutter geben würde. Aber letztendlich diese Daten sind viel zu gering, als dass man das wirklich guten Gewissens in der Schwangerschaft empfehlen konnte.
Ja, da warten wir mal ab, da kommt ja vielleicht noch was, ne? Aber im Moment sagst du eher nicht.
Ja. Man darf ja nicht vergessen, dass das CGRP, das ja blockiert wird, tatsächlich auch eine physiologische Funktion im Körper hat. Das ist ja eine Substanz, die Blutgefäße weitstellt, also ein Vasodilatator. Und das erscheint mir schon auch wichtig, letztendlich ja für die Blutdruckreduktion der Mutter oder auch für die Durchblutung der Plazenta. Also man muss sich eben einfach auch überlegen, was man da eigentlich blockiert, wenn man so ein Medikament einsetzt.
Aber was können denn werdende Mütter jetzt auch selbst tun, sage ich mal, zur Prophylaxe? Oder ich meine, gibt es da Möglichkeiten, Entspannungsverfahren oder was auch immer, was man einsetzen könnte?
Also eigentlich sind es ja die Empfehlungen, die wir insgesamt an Migränepatienten herausgeben, ne? Also das sind ja so diese Lebensstilveränderungen oder verhaltensmedizinischen Maßnahmen. Und das geht damit los, dass wir ja Patienten immer empfehlen, auch wirklich möglichst einen regelmäßigen Schlaf-Wach-Rhythmus zu haben, regelmäßige Mahlzeiten einzunehmen. Also der Körper braucht ja einfach diese Energie, vielleicht auch besonders in der Schwangerschaft, auch ausreichend zu trinken. Da gibt es auch so eine empfohlene Trinkmenge so von mindestens 1,5 Liter am Tag. Und dann sind es natürlich Dinge, gerade wenn man merkt, dass Stress zum Auslöser für Attacken wird, eben auch zu lernen, das zu vermeiden, eventuell tatsächlich auch ein Entspannungsverfahren zu lernen, wie zum Beispiel progressive Muskelrelaxation nach Jacobsen oder einfach auch wirklich konsequent Pausen in den Alltag einzubauen. Und letztendlich würde man sich aber, glaube ich, als behandelnder Arzt nicht scheuen, wenn es zu viel Stress am Arbeitsplatz gibt, eine Patientin auch großzügig krank zu schreiben. Dass es nicht immer wieder in diese Triggersituationen und in Auslösesituationen von Migräneattacken kommt. Und es ist ja so, Sport wäre ja zum Beispiel auch in der Schwangerschaft nicht verboten. Wir wissen ja, dass moderater Ausdauersport, also Nordic Walking oder Schwimmen, ja einen sehr positiven Effekt auf die Migräne hat. Und das ist natürlich etwas, was man durchaus auch in der Schwangerschaft machen kann.
Und das sicher nicht verkehrt ist, ne?
Und ich finde irgendwie, ich habe auch immer so den Eindruck jetzt so, so in der Beratung unserer Patientinnen, dass es fällt ja vielen schwer, diese Empfehlung umzusetzen. Ne? Viele haben ja eben einfach so einen hohen Funktionswillen, sind beruflich tätig, mögen nicht ausfallen. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass es einigen werdenden Müttern dann manchmal gelingt, gerade was so diese Pausen betrifft, die nämlich auch für sich mal in Anspruch zu nehmen. Dass da manchmal so ein Umdenken auch im Kopf der Frauen einsetzt, so dass sie ja für zwei denken müssen und dann sich auch häufiger wirklich mal diese Pausen zugestehen können. Und wenn wir uns fragen, warum es vielen Frauen dann eben tatsächlich in der Schwangerschaft von der Migräne besser geht, liegt das vielleicht auch an solchen Faktoren.
Und jetzt ist die Schwangerschaft vorbei und jetzt kommt die Stillzeit. Was ändert sich jetzt? Also auch in Bezug auf die Attacken, kommen die wieder? Wann kommen die normalerweise wieder?
Also die gute Nachricht ist, dass viele Frauen, die in der Schwangerschaft profitiert haben, auch noch in der Stillzeit profitieren. Also obwohl ja eigentlich gerade nach der Entbindung ja viel los ist, ne? Also das ganze Leben ändert sich, schlaflose Nächte und so weiter, dass viele Frauen, solange sie voll stillen, eigentlich noch einen gewissen Schutz haben und gar nicht so viel Migräne haben. Und eigentlich erst sozusagen im Laufe der Zeit, insbesondere wenn dann zugefüttert wird oder wenn dann irgendwann die Regel wieder einsetzt, dann kommt meistens auch die Migräne wieder zurück. Aber es ist eben einfach so, auch über die Schwangerschaft hinaus profitieren viele Frauen. Das heißt, man sollte auf jeden Fall auch versuchen, ob es klappt mit dem Stillen, ohne dass die Migräne jetzt häufiger wird.
Wenn jetzt Migräneattacken auftauchen und man ist noch am Stillen, was würdest du denn empfehlen? Was sollen die Frauen denn oder was können sie denn einnehmen?
Naja, also Ibuprofen wäre auf jeden Fall denkbar. Letztendlich Triptane wären auch denkbar, wobei da gibt es ja jetzt aus dem letzten Jahr nochmal eine neuere Untersuchung zum Sumatriptan, wo doch gezeigt wurde, dass größere Mengen auf die Muttermilch oder über die Muttermilch aufs Kind übergehen können. Nicht? Sodass es doch wieder die Empfehlung gibt, wenn man Triptan eingenommen hat, dann eigentlich eine Stillpause zu machen, also Milch für jetzt beim Sumatriptan 12 Stunden abpumpen, verwerfen und Kind anders versorgen, aus Sicherheitsgründen.
Aber das sind 12 Stunden und wir hoffen ja jetzt, dass die Patientinnen nicht jeden Tag eine Migräneattacke haben. Also das wollen wir doch hoffen, dass da nichts in der Richtung passiert. Und wenn's
aber man muss nochmal differenzieren, weil eben es gibt ja Triptane auch mit einer längeren Halbwertszeit. Ne? Also Sumatriptan, Risatriptan, laut Fachinformationen würde man sagen, naja, nach 12 Stunden kann man wieder anfangen zu stillen. Bei den Triptanen mit einer längeren Halbwertszeit, da würden zum Beispiel Substanzen wie Naratriptan oder Eletriptan zuzählen. Da würde man tatsächlich auch 24 Stunden dann pausieren.
Aber immerhin gibt es ja die Möglichkeiten, dass man Triptan nimmt. Das ist ja schon mal viel wert, ne?
Mittel gegen Übelkeit wären natürlich auch denkbar. Also man kann auch das MCP kurzfristig einsetzen, wenn starke Übelkeit eine Rolle spielt. Und auch das Dimenhydrinat wäre denkbar. Das heißt, man hat eigentlich schon Medikamente, die man tatsächlich auch in der Stillzeit einsetzen kann.
Auch für eine Prophylaxe?
Prophylaxe finde ich auch immer so ein bisschen schwierig, ne? Denn wir wissen ja, dass die Substanzen eben über die Muttermilch zum Kind gelangen können. Und da muss der kindliche Organismus ja auch alleine damit fertig werden. Mhm. Ne? Und dann ist immer, ich finde, das muss man dann sehr sensibel auch mit den Frauen besprechen oder vielleicht auch nochmal die Hebamme mit ins Boot holen. Also wenn die Migräne wirklich so schlimm ist, dass man also in der Woche mehrere Attacken hat und dass man über eine Prophylaxe nachdenkt, sollte man natürlich überlegen, muss man jetzt wirklich eine Prophylaxe sozusagen während des Stillens machen oder kann es, und das ist ja der Vorteil jetzt der Stillzeit, nicht? Also Mutter und Kind sind ja nicht untrennbar miteinander verbunden. Also kann es auch manchmal günstiger sein, einfach abzustillen. Weil ich bin ja selbst Mutter und ich denke, jede Frau wird natürlich nach Möglichkeit das Kind auch stillen wollen. Auf der anderen Seite weiß man natürlich, wenn die Mutter sehr gestresst ist durch ständige Attacken, aushalten, Triptan nehmen, Milch abpumpen und so weiter, natürlich, dass auch ein Stress ist, der sich eventuell aufs Kind auch überträgt. Also das heißt, das muss man sehr sensibel überlegen, wenn die Migränefrequenz tatsächlich sehr hoch ist, ob man sozusagen eine Prophylaxe dann einleiten will. Aber es gibt Substanzen, die man einsetzen darf und das ist fast so ähnlich wie auch in der Schwangerschaft. Es wäre denkbar, Beta-Blocker wie das Metoprolol einzusetzen. Da weiß man, dass es nur in sehr geringen Mengen überhaupt in die Muttermilch übergeht. Und da gibt es Untersuchungen auch, dass bei den Kindern eigentlich, die gestillt werden, dann keine Symptome wie Bradykardie oder so auftreten unter mütterlicher Metoprolol-Einnahme. Und auch beim Amitriptylin wissen wir, dass es nur in ganz geringen Mengen in die Muttermilch übergeht. Das ist weiß, dass beides wären Substanzen, die man tatsächlich in der Stillzeit einsetzen könnte.
Ja, aber ich denke, es ist ein wichtiger Hinweis, wenn die Mütter durch eine extreme Häufigkeit von Migräneattacken sehr gestresst sind, dann muss man sich wirklich überlegen, ob das Stillen das Richtige ist. Ne?
Und man muss ja vielleicht auch mal Folgendes überlegen, also welcher Vorteil hätte denn jetzt die Versorgung mit der Flasche? Ne? Dann könnte sich der Vater auch ganz gut natürlich mit einbringen. Das heißt, die Mutter hat dann keine schlaflosen Nächte mehr, weil vielleicht der Papa die Versorgung dann nachts übernehmen konnte und möglicherweise kommt die Frau dann wieder auch in einen regelmäßigen Schlafwachrhythmus, was auch wieder günstig ist für die Migräne. Ne?
Ja.
Also das ist ja immer sehr, sehr schwierig, glaube ich, das auch zu besprechen, weil viele Mütter das natürlich auch besonders gut für ihr Kind machen wollen. Aber ich finde immer so in der Beratung sollte man sich so diese Option so ein bisschen offen halten und auch das in Ruhe mit den Frauen besprechen.
Kann ja vielleicht sogar die bessere Möglichkeit oder Methode sein für das Kind, ne?
Mm-hmm.
Jetzt haben wir noch eins gar nicht besprochen, nämlich komplementärmedizinische Verfahren. Also ich denke an die Akupunktur, ganz klar. Aber da gibt es ja vielleicht auch andere Sachen, die du noch empfehlen kannst.
Ja, also letztendlich würde man ja sagen, wieder leitliniengerecht werden ja diese ganzen verhaltensmedizinischen Dinge empfohlen, wie wir vorhin schon besprochen haben, weil es einfach wirklich auch eine gute Evidenz und eine gute Datenlage zu gibt. Man muss ja sagen, bei der Akupunktur ist ja die Evidenzlage für die Migräne insgesamt schlecht. Aber man muss sagen, wenn man jetzt nochmal in die Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Neurologie reinschaut, wird ja zumindest auch Akupunktur erwähnt, auch wenn es da jetzt keine klare oder starke Empfehlung gibt. Also das wäre schon eine Möglichkeit, auf die man zurückgreifen könnte. Wenn man jetzt so Richtung Entspannungstechniken geht, gäbe es ja auch immer die Möglichkeit, sowas wie ein Biofeedback einzusetzen. Das finde ich ja schon sehr effektiv, auch um auch so sozusagen nochmal das Entspannungstraining zu intensivieren. Ich finde das so ein bisschen schwierig mit der Verfügbarkeit. Also wo findet man jemanden, der wirklich sowas auch anbietet? Und was sicherlich auch ganz spannend ist, wenn man sich jetzt nochmal so die internationalen Empfehlungen anschaut, dann werden ja so elektronische Stimulationsverfahren, also im Bereich der Stirn oder vom Kopf weiter entfernt im Bereich des Oberarms, ja gerade auch für die Schwangerschaft genannt. Nicht? Und da ist in Deutschland sicherlich einfach das Problem, dass diese Sachen ja sozusagen nicht im Heilmittelkatalog sozusagen verankert sind. Nicht? Das heißt, die Kosten durch die gesetzlichen Krankenkassen da eben auch nicht übernommen werden. Aber das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, sowas einzusetzen.
Ich glaube, jetzt haben wir noch etwas ganz Wichtiges vergessen, nämlich eure App. Vielleicht kannst du da noch kurz was dazu sagen.
Die App der Migräneklinik Kiel. Also letztendlich, das eine ist natürlich, es ist sehr elegant, um sozusagen einen Kopfschmerzkalender zu führen und eben selbst einen Überblick zu behalten, wie sich die Kopfschmerzen über Zeit entwickeln, wie häufig man Kopfschmerzen hat, wie häufig man vor allem auch eine Akutmedikation eingenommen hat. Es gibt ja bestimmte Einnahmegrenzen allgemein, die man bei der Akutmedikation beachten sollte. Und die App ist ja inzwischen relativ erweitert worden. Es ist ja fast wie so ein kleines Handbuch eigentlich. Es gibt ja ganz viele Informationen, die man so insgesamt bekommen kann. Also wenn man nochmal sich erklären lassen möchte, wie zum Beispiel eine Migräneaura aussieht, wie die wir das vorhin besprochen haben, dann gibt es da so kleine Dokumentationsfilme, wo man sich das mal anschauen kann. Es gibt einen kleinen Anteil mit Physiotherapieübungen, die man auch selbst machen kann, wo man nochmal eine Anleitung zu bekommt. Es gibt die Möglichkeit, nochmal Entspannungsverfahren anzuwenden, also insbesondere progressive Muskelrelaxation nach Jacobsen. Das heißt, es ist eigentlich mehr als ein Kopfschmerzkalender. Es ist eigentlich gleichzeitig auch so ein kleines Informationsforum und, glaube ich, ein ganz guter Begleiter.
Ich denke nämlich auch, dass es vielleicht gar nicht verkehrt, wenn man da so ein paar Hinweise bekommt, was man auch zu Hause selbst an Entspannungsverfahren machen kann oder an Übungen. Mhm. Und ehrlich gesagt finde ich das ganz toll zusammen gepasst in eurer App. Mhm. Also Migräne ist kein Hinderungsgrund für eine Schwangerschaft und für Mutterglück. Was es zu beachten gibt, fasse ich jetzt nochmal für euch zusammen. Also viele Migränepatienten haben in der Schwangerschaft deutlich weniger Attacken und vor allen Dingen ab dem zweiten Trimenon. Also und wir sprechen da immerhin von 80%, die weniger Migräne haben oder auch ganz selten Migräneattacken haben. Und vor allen Dingen die behalten ihre Migräneattacken, die auch eine Aura haben. Das heißt, eine Aura bedeutet, es gibt meistens Ausfälle im Sehbereich, also dass man einen Teil des Gesichtsfeldes verliert oder dass solche Blitze auftauchen. Aber es können auch andere Sachen auftauchen wie Gefühlsstörungen. Und gerade wenn die Migräne bleibt in der Schwangerschaft, dann können diese Auren auch zusammen auftreten, also nicht nur eine. Und sie können auch wesentlich länger als eine halbe Stunde andauern und auch mit dem Kopfschmerz zusammen auftreten. Das ist dann natürlich nicht ganz so toll. Die Medikamente, gerade im ersten Drittel, bis eben die Organreife abgeschlossen ist, in der 10. Schwangerschaftswoche, da ist es natürlich ein bisschen kritisch mit den Medikamenten. Das sind natürlich so allgemeine Maßnahmen, wie dass man sich zurückzieht, dass man Lärm- und Lichtabschirmung macht, also ins dunkle Zimmer, dass man auch Maßnahmen ergreift, wie ein Stress reduzieren, eventuell sich natürlich dann auch mal krank schreiben lässt, wenn es gar nicht anders geht. Also oder wenn der Stress einfach zu groß ist, das sollte man natürlich dann schon auch mal die Möglichkeit in Betracht ziehen. Von Medikamenten her, da hast du gesagt, Ibuprofen im ersten, zweiten Schwangerschaftsdrittel kann man das einnehmen. Und bei starken Schmerzen sind auch Triptane möglich. Da gibt es eine gute Datenlage für das Sumatriptan. Und wenn man sich dann noch näher informieren möchte, was da auch in nächster Zeit vielleicht noch alles kommt, kann man das bei der Webseite von Embryotox Und da werden alle Medikamente nochmal abgedatet. Es gibt auch eine Leitlinie von der Deutschen Gesellschaft für Neurologie zum Thema Migräne. Und da gibt es speziell ein Kapitel auch zur Schwangerschaft. Dann haben wir das letzte Drittel der Schwangerschaft. Das beginnt dann ab der 28. Schwangerschaftswoche. Da sollten dann Sachen wie Ibuprofen und Aspirin und Ähnliches überhaupt nicht mehr eingenommen werden, weil das eher dann für das heranwachsende Kind nicht gut ist. Und was man aber machen kann, auch hier bei schweren Attacken, ist das Sumatriptan. Jetzt gehen solche Attacken häufig auch mit Übelkeit einher. Da wird nach wie vor das MCP empfohlen. Dann gibt es noch rezeptfrei das Dimenhydrinat. Aber das sollte man dann nur in den ersten zwei Drittel nach Möglichkeit nehmen, weil es gerade gegen Ende der Schwangerschaft auch eventuell Wehen auslösen kann. Und das wollen wir ja auch nicht, dass das Kind zu früh zur Welt kommt. Von den Prophylaxen nach Möglichkeit wäre es natürlich gut, wenn man sie nicht geben müsste. Wenn wirklich extrem viele Auren sind oder die Attacken extrem sind, dann kann man mit Magnesium erstmal beginnen, mit 2x300 Milligramm. Und es gibt noch zwei weitere, die man einsetzen kann in der Schwangerschaft. Das ist das Amitriptylin und die Beta-Blocker, das Metoprolol. Und aber da bitte eng absprechen mit dem Gynäkologen und mit dem verordnenden Hausarzt oder Neurologen, dass man da wirklich genau guckt, was geht und was geht nicht. Wir haben ja jetzt Neunerprophylaxe und wir haben ja auch darüber schon einige Podcasts gemacht, die Sie sich auch gerne nochmal anhören können. Das sind die Antikörper. Die sind sehr spezifisch für die Migräneprophylaxe, aber die werden im Moment nach Datenlage in der Schwangerschaft nicht empfohlen. Deswegen würden wir sie im Moment auch sagen, nicht einsetzen und gucken, was da noch kommt. Und die allgemeinen Empfehlungen, die normalerweise gelten für Migränepatienten, dass man versucht, den Stress zu reduzieren, dass man einen regelmäßigen Schlaf-Wach-Rhythmus hat, dass regelmäßig Essen und eine ausreichende Trinkmenge, dass man darauf achten sollte, Entspannungsverfahren durchführen und nach Möglichkeit eben den Stress reduzieren und auch einen leichten Ausdauersport wie Nordic Walking ist nicht verkehrt und kann man auch in der Schwangerschaft machen und natürlich auch in der Stillzeit. In der Stillzeit verhalten sich die Migräneattacken ähnlich wie in der Schwangerschaft. Also die, die in der Schwangerschaft davon profitieren und weniger Migräne haben, da wird es in der Stillzeit, solange sie vollstillen, wahrscheinlich auch so sein. Wenn die Migräneattacken in der Stillzeit wirklich so extrem häufig werden, dass man an eine Prophylaxe wirklich denken muss, dann muss man auch nochmal genau besprechen, ob es nicht vielleicht sinnvoll ist, dann lieber nicht zu stillen und sich mit einer guten Prophylaxe und wenigen Attacken gut um das Kind kümmern zu können. Aber das ist sehr individuell, das muss man nochmal genau besprechen. Komplementärmedizinisch hattest du die Akupunktur erwähnt, Biofeedback-Verfahren, was aber leider auch ein bisschen so aufgrund der Möglichkeiten etwas schwierig ist, dafür die Leute genügend Termine zu bekommen. Und was wir vielleicht nicht unerwähnt lassen sollen, ist die App der Kieler Kopfschmerzklinik. Und da gibt es sehr vieles, was man eben an Infos bekommt. Da gibt es Anleitungen zu Entspannungsverfahren und da kann man auch sehr guten Kopfschmerzkalender führen. Liebe Katja, das war super toll. Ich glaube, das hat vielen unseren Patientinnen doch sehr, sehr viel gebracht und die können sich jetzt echt auf ihre Schwangerschaft freuen.
Ja, also ja, vielen Dank für die Einladung zum Gespräch. Hat mir auch Spaß gemacht und ich glaube auch, dass so das Resümee eigentlich des Ganzen ist, dass man Frauen wirklich Mut machen kann, trotz Migräne sozusagen schwanger zu werden.
Jo, das war der Podcast Migräne und Mutterglück zum Thema Migräne in Schwangerschaft und Stillzeit. Ich hoffe, ihr konntet wertvolle Tipps für euch mitnehmen. Und wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert uns, teilt sie mit euren Freunden, Bekannten, Verwandten, um keine Folge zu verpassen. Oder hört euch eine der interessanten Folgen aus der Mediathek an. Da gibt es noch ganz viel zu finden und auch überall da, wo es Podcasts gibt, aufrufen, anhören, weitersagen. Und neue Podcasts mit spannenden Themen erscheinen zudem alle 14 Tage donnerstags. Es lohnt sich. Infos und Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt schmerzfrei. Bis zum nächsten Mal. Schaltet wieder ein, wenn es heißt Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Schmerzmedizin konkret. Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir freuen uns über Ihre Nachricht an info-podcast@dgschmerzmedizin.de. Alle Infos finden Sie auch in den Shownotes. Dieser Podcast dient der Information und ersetzt nicht das Gespräch mit einer Ärztin oder einem Arzt.